Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Elmar und Shorty sagen umwoben, ihr seid mit Game On in den Dartshimmel geflogen. El Mario 501, er nennt die große Sportwelt seins. Dabei ist ihm der Dartsport besonders vertraut, wo er regelmäßig seine Gegner zerhaut. Elmar, du Meister des Kommentars, ich wünsche dir alsbald viel Erfolg bei der Natur Transalp. Thomas Shorty Seiler, geht es denn überhaupt noch geiler? Deutsche Dartsportlegende, nordisch by nature und einfach sympathisch. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Q-School auch wieder am Start bist. Dienstag ist Game On-Tag, das weiß doch recht jeder. In der Welt des Podcasts seid ihr beiden die heißesten Feger. Macht so weiter und bleibt wie ihr seid, jederzeit für den Big Fish und eine 180 bereit. Es grüßt euch der Marvin aus dem schönen Twistringen, doch nun lasst doch bitte eure Engelstimmen erklingen. Vergesst nicht ein paar Worte an den lieben Joost zu richten und erzählt uns auch heute ein paar abenteuerliche Geschichten.
So, das war der liebe Marvin, der uns diesen Reim geschickt hat und wir danken dir dafür, Marvin. Vielen, vielen Dank. Ich bin trotzdem etwas überrascht, warum hau ich meine Gegner? Meint er damit vielleicht Beat the Elmer oder ich verhau doch meine Gegner nicht?
Nein, mit 501 ist es ja auch eigentlich eher so, dass du doch der Beschützer bist, der Mann mit der Zigarre im Hintergrund, der große Denker, der große Lenker, ja. Also bin auch erstaunt, dass du jetzt quasi den Wrestling-Namen der Destroyer oder irgendwas in der Richtung bekommen hast, weil du der Zerstörer an Bord bist. Heißt ja nur, dass du deiner Leidenschaft konsequent nachgehst und sicherlich zur U50-WM bald deine Einladung verschickst. Du hast ja nur noch Baustellen in deinem Leben.
Ich habe nur noch Baustellen in meinem Leben. Da ist natürlich auch an diesem 10. August, den wir haben, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der 10. August ist ja so ein Glückskind. Ne? Er ist ein Game-On-Tag und er ist der Game-On-Tag von Folge 70. Shorty, wir sind bei Folge 70 angekommen. Es ist unglaublich. Verdammte mit Game-On, dem DAZN Darts Podcast und natürlich wie immer mit all der Unterstützung unserer Freunde von Sportbuzzer. Folge 70 wird eine Folge sein, in der es natürlich wieder viele Zahlen und Ergebnisse geben wird. Wir schauen auf Super Series 6 zurück. Und das heißt, wir werden logischerweise jeden einzelnen Tag so ein bisschen durchleuchten. Es war wirklich einiges los. Interessante Turniertage, wie ich finde. Gerade ja auch aus deutscher Sicht, können wir direkt mal vorne wegwerfen. Martin Schindler mit 2 Viertelfinalteilnahmen. Gratulation. Toller Auftritt von ihm, ja.
Das gab schon, also, ja.
Ich wollte nur gerade sagen, bevor wir jetzt uns da rein werfen, wie geht's dir, Schatz? Ist alles gut? Ja. Du hast heute wieder die rote Brille auf. Letzte Woche war es die schwarze Brille. Da warst du so ein bisschen schwermütig, so war mein Eindruck. Heute wieder auf Angriff, oder?
Ja, ganz genau. Also es erfolgte erneute Angriff auf die Schmerzen, die ich dann diese Woche den nächsten Schritt machen durfte da bei der Reha. Da ging es dann jetzt weiter mit Knie mal wieder bewegen und die austesten, wie weit geht's jetzt mit denen und wie viel Druck kannst du auf Bein geben und all die Sachen. Ist natürlich immer gefolgt von einem monströsen Muskelkater, der dann erstmal irgendwie weggearbeitet werden muss, weil man doch in eine Art Schonhaltung verfällt und sagt, hey, läuft doch irgendwie alles und dann machst du es wieder so, wie es nicht normal gehört und alles fühlt sich so unwirklich an. Also diesen normalen Gang, der wieder zu erlernen, fühlt sich irgendwie wie Entenwatscheln an und so weiter. Du musst alles so aufsetzen, ne? Fuß, Ferse, Ballen und der ganze Geschichtenkram so mit Abrollen und so weiter und dann kommst du dir schon vor, als würdest du einen Arsch wackeln irgendwie über den Reha-Flur und das ist natürlich auch irgendwie so eine Sache, wo du erstmal dran gewöhnen musst, dann kommt die Gehschule und der ganze Blödsinn, um das wieder gerade hinzubekommen. Und die ersten Versuche, je nachdem wie viel Gewicht halt auf das Bein passt, passt noch nicht alles drauf sozusagen, also kommt das noch mit dem Balance und mit dem alten Stand noch nicht wieder so hin, aber wir nähern uns auch dieser Sache an. Die ersten Würfe gehen dann wieder Richtung Sisal, und bin froh, dass es langsam aber wieder sicher wieder losgeht, weil das Knirschen in der Schulter ist dann auch der Ansprung, da weiter aktiv zu bleiben. Ne? Also nicht nur dieses Aufbauen, um an den Unterarmgestützen zu latschen, sondern auch jetzt dieses dabei bleiben und in die Bewegung weiterhin bis zum Ende dann peitschen, weil da zwickt es noch ein bisschen, ja, bei diesem harten Überdehnen dieses Abwurfpunktes. Da zwickt es noch in der Schulter, weil der Arm dann halt einmal so durchschwingt und das ist
Das heißt, trainierst du jetzt schon oder trainierst du noch nicht?
Ja,
oder wirst
also, du ab und zu ein paar Beine? aber noch nicht mit richtigem Stand. Ich werfe die Dinger schon wieder an die Wand, damit ich die nicht ganz die Orientierung verliere sozusagen, aber es ist noch nicht so, dass es eben halt in den perfekten Stand geht, weil so weit bin ich noch nicht. Aber ich bin auf dem Weg dahin. Also ich denke, Ende des Monats wird sich das schon ganz anders anfühlen und deshalb wird es immer realistischer quasi mit Januar. Deswegen ist auch die Brille wieder rot und der Enthusiasmus ist back in the house und es war wirklich deprimierend und lange hat mich mit dieser blöden Verdickung da, mit diesem Wasser, mit dem ganzen Scheiß in den Beinen da, mit dieser, weil das waren so 14 Tage, die nicht eingeplant waren, die voll abnerven, wo du wieder so richtig zum Sofa-Hocker wurdest, weil alles irgendwie schmerzte, egal was du gemacht hast. Und das ist so langsam ein bisschen durch, die Wolken sind so ein bisschen durch. Wir haben das Wetter leider jetzt, gerade jetzt um 5 Uhr gehen hier mal das erste ein bisschen Licht an. Vorher hatten wir nur grau und grau, aber trotzdem ging bei mir heute so ein bisschen die Sonne auf. Deswegen auch die rote Brille, ja.
Herr Maschotti, das ist, glaube ich, der schlechteste Sommer auch hier in Bayern seit Jahren. So viel, wie es hier regnet, das darf überhaupt nicht wahr sein, wobei jetzt die anstehende Woche jetzt deutlich besser werden soll. Aber es ist echt zum Mäusemelken, absolut.
Ja, weil das beißt ja dann auch ein bisschen in deine Transalp-Trainingspläne. Da musst du dann noch ein bisschen mehr hin und her schwingen zwischen deinem Bike zu Hause da, Indoor-Bike fahren und dieser neuen Rennmaschine. Ich meine, du hast ja schon mal einmal uns den Vergleich gezeigt, das sah ja aus wie, gutes Rennrad, gar keine Frage, aber es ist dann neben dem Ferrari, stinkt einfach jeder ab, ne? Das ist einfach so.
Aber sag, ich bin ja am Mittwoch, bin ich hier um 5.30 Uhr los, nach Köln gefahren, hatte 2 Stunden dieses Fitting und dann wieder nach Hause gefahren, also 1200 Kilometer mal eben runtergerissen. Und dann habe ich dieses Rad bekommen, das hat mit dem normalen Rennrad wirklich nichts zu tun. Das ist eine Hightech-Maschine, die so teuer ist wie ein nagelneuer Kleinwagen übrigens. Das ist unfassbar. Das Ding macht auch Geräusche, die du gar nicht einem Fahrrad zuordnen würdest. Wenn du also schaltest, ja, alles, was das elektronisch ist, dann schaltet das Ding hoch. Das ist sensationell. Und trotzdem hat mich Olli, der Fitter, halt so aufs Rad gesetzt, wie es sich gehört. Und ich sitze jetzt etwas anders auf dem Rad. Mhm. Und weil du eben auch schon sagtest, mit Muskelkater plötzlich wieder. Also ich habe zum Beispiel gerade, mein linker Fuß steht so ein ganz bisschen jetzt nach innen, weil ich zu viel über außen Druck ausgeübt habe auf das Pedal. Und da fahre ich 2 Tage und habe einen Muskelkater jetzt plötzlich an einer ganz anderen Stelle in der Wade, dass ich denke, mein Schwein pfeift. Und auch gerade Nackenmuskulatur ist echt ein Thema. Du hängst auf dem Rennrad da und es ist jetzt wieder eine etwas andere Haltung und es geht extrem auf den Nacken. Ich glaube, das könnte für mich echt ein Problem werden. Das war saulustig. Ich bin hin, das ist so in Köln so ein geiler Rennradladen und dann bin ich auch rein und ein bisschen gequatscht auch mit dem Besitzer dieses Shops und sag, was brauche ich noch irgendwas? Habe ich da irgendwas vergessen? Da grinst er mich an und geht zu seinem Regal und holt so eine große Dose Salbe. Ne? Die brauchst du. Schmier dir jeden Abend den Arsch ein. Ja, wenn du morgens auf das Rad gehst, es wird die Hölle sein. Schmier ihn, glaub's mir. Ich direkt für 25 Euro so eine Riesendose gekauft. Eieieiei. Du, und jetzt ist einfach so, dass ich so trainingsmäßig, ich muss jetzt ran und, also ne, auch Olli sagte, der ist auch irgendwie ein Trainingswissenschaftler, der sagte auch, du musst langsamer fahren, du fährst zu schnell im Training, weil du musst halt 6 Stunden fahren. Ich werde also diese Woche, jetzt muss ich hin, am ersten Tag 3, dann 4, dann 5 Stunden und möglichst schnell muss ich hin mit 4, 5 und 6 Stunden, auch nacheinander an 3 Tagen, dann wieder 2 Tage Pause. Ja. Jetzt werde ich echt viele Stunden auf dem Rad sitzen und das ist, glaube ich, dann schon für mich eine ungewohnte Belastung.
Ja, also nicht nur die Belastung, auch für die mentale Geschichte. Also in 2 Stunden sich die Zeit verbummeln und irgendwas durchdenken, ein Abendmahl, ein Einkauf oder eine Begegnung, ist ja okay, ist machbar, ist sicherlich auch trainierbar, aber auch da musst du mit irgendwelchem Rüstzeug musst du da, glaube ich, dabei arbeiten. Und wenn es eine Möglichkeit ist, da in deinem neuen hauteng Dress irgendwie einen Podcast reinzuquetschen, weißt du, was ich meine? So einen kleinen MP3-Player oder so, der dir einfach mal eine Stunde lang Ja, keine Ahnung, XFNO vormacht oder die Witze erzählt, um irgendwelche Energien freizusetzen, vielleicht auch mit dieser mentalen Schiene noch. Aber einfach 6 Stunden, da hast du echt viel durchdacht und das dann 3-mal die Woche, du lieber Himmel. Ich meine, 18 Stunden über sein Leben nachdenken oder über die Situation 3-mal die Woche, das kann einen ja auch dann mal in ganz andere Welten schicken.
Ne? Ja, vor allem, weiß ich, war gestern irgendwie so 2,5 Stunden nochmal auf dem Rad, weil ich wollte einfach jetzt so, diese Tage war jetzt echt Gewöhnung an die neue Maschine. Ne? Ich merke auch jetzt wirklich jetzt an Tag Nummer 3, lassen jetzt diese Muskelkater in der linken Wade auch wieder nach. Es scheint sich irgendwie also angepasst zu haben oder dran zu gewöhnen. Da steigst du halt nach 2,5 Stunden ab und denkst, okay, noch 2 Stunden, das ist kein Problem. Aber noch 4,5 Stunden könnte ein Problem werden.
Ja, das glaube ich, ja.
Und so wird's genau sein. Ich habe, glaube ich, habe mir jetzt die Tour nochmal angeguckt. Von den 7 Etappen sind, glaube ich, 3 oder 4 Etappen mit der Kategorie Nummer 5. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Bergetappenkategorie. Wenn ich das richtig weiß, wenn nicht, werden mir die Radprofis unter euch Signale senden.
Ich gehe aber auch davon aus, dass du dich nicht so übertönen lassen darfst, weil es ist ja schon eine anspruchsvolle Strecke mit rauf, runter, Leute vielleicht vor dir, vielleicht bist du in irgendeinem Rudel mal gefangen, irgendeiner bremst oder sowas und du klatscht da rein, und weil du gerade irgendwie dir die neue Folge von Tom und Jerry reindrücken willst über die Ohren, um einfach nur abzuschalten und übersiehst dann irgendwas. Also ich glaube, da ist echt, also das ist schon ein umfangreiches Paket, was du dir da geschnürt hast.
Das hat so Mini Aspekte, also wir haben schon mal drüber gesprochen, über Ernährung und nicht nur nach und vor der Tour, sondern auch während der Tour. Jetzt ist auch zum Beispiel das Bergabfahren. Offenbar, wenn du die Pässe runterfährst, da fährst du bis zu 80 km/h. Also, du kannst auch nicht permanent dann die Bremse ziehen, weil die dann zu heiß wird. Ja. Also da musst du echt ein bisschen aufpassen. Da musst du echt ein bisschen gucken, dass du das gut fährst. Und bei dem Wetter, das wir gerade haben, wenn ich ja 3-4 Tage nur im strömenden Regen fahren muss, dann kotze ich im Strahl.
Ja, also das glaube ich mir schon nach dem ersten Teil. Ich glaube, dass das äußerliche Einwirken dann einfach zu viel wäre. Bin ich ehrlich. Also eine Stunde lang so ein bisschen Nieselregen ist ja alles nicht das Problem. Aber 6 Stunden und dann gegen Ankämpfen und Nieselregen, schlechte Sicht und Bremsen nochmal extra und dies und das und jenes, das ist schon ein komplettes Paket. Das ist nicht einfach mal eben mit dem Rennrad um Block heiern. Das ist schon eine ganz schön gewaltige Nummer. Also ich glaube auch, weil du jetzt in den Endspurt kommst, kommen jetzt diese ganzen Pakete noch dazu. Ne? So, also das ist die Maschine. Super, bin top vorbereitet. Hey, der Madenmuskel hat sich rechtzeitig gemeldet, kriege ich auch unter Kontrolle. Diese kleinen Punkte musst du dir aufbauen, ne? Diese kleinen Dinger. Ja, jetzt habe ich 2,5 Stunden gepackt. Ist cool. Jetzt versuche ich einfach mal eine Stunde mit Kopfhörer. Ich weiß ja nicht, fährst du sonst mit Ablenkung, wenn du jetzt
fährst? Nee, fahre ich nicht. Ich denke an zu viele Sachen. Also ich versuche, dass ich die richtige Haltung habe. Wenn ich gut drauf sitze, entspanne ich auch so ein bisschen mehr die Nackenmuskulatur.
Ja.
Und Radfahren ist ja auch viel Rhythmus und ich muss da erstmal auch wirklich, ich muss so richtig da mich reinfighten. Das macht auch echt Spaß. Also ich bin jetzt echt auch 1-2 Runden gefahren. Ey, das Rad, das ist so unfassbar schnell, Schnauti. Jetzt im Vergleich, ich bin ja vorher auch auf dem Rennrad gesessen. Das ist ja auch ein Rad gewesen, das irgendwie 8 Kilo gewogen. Das war ja keine, es war zwar ein älteres Modell, ne, 20 Jahre alt, aber es war ja trotzdem ein Rennrad. Du fährst die Berge, das Ding ist so viel schneller. Du kannst es so deutlich mehr beschleunigen mit dem gleichen Kraftaufwand. Das ist also sensationell. Es ist wirklich sensationell. Ja. Und das spüre ich, der ich ja kein erfahrener Radfahrer bin. Also, was meinst du, wie das den Cracks geht? Wie die spüren werden, was das für eine geile Maschine ist, ne?
Ja.
Oh Mann. Du, aber das ist jetzt so eine Phase wie bei dir eben auch, Shorty, weißt du? Wir haben irgendwie das Ziel, bei dir ist es das Ziel jetzt wieder, dass du wieder vorm Board stehst, dass wieder alles normal wird. Bei mir ist es das Ziel. Und immer wieder auch kleine Rückschläge, immer wieder auch dann ein paar Euphorietage, wo es so geil läuft und wo man große Fortschritte macht. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe viel Feedback bekommen auf unsere letzten beiden Folgen. Mhm. Gerade auch auf die letzte Folge. Also zum einen Feedback nach dem Motto auch, habe ich auf Facebook einmal gelesen. Ey, Jungs, konzentriert euch auf Darts und hört auf, die ganze Scheiße zu erzählen, die ihr da erzählt. Das war aber wirklich die Ausnahme. Ich habe viele, ich habe auch jetzt, ich habe 3, 4, 5 lange E-Mails bekommen. Und wenn ich von langen E-Mails rede, dann habe ich diese E-Mails, habe ich 10, 15 Minuten lesen müssen, bis ich durch war, so ungefähr. Also es waren wirklich lange E-Mails, die gesagt haben, es tut ihnen echt gut, diese Themen, positive Gedanken, auch das Thema Glaubenssätze. Auch da habe ich echt ein großes Feedback bekommen, dass, weil einige mal nachgedacht haben, ist das wirklich so? Was habe ich eigentlich für Glaubenssätze, die ich seit der Kindheit mitgenommen habe? Und wie prägen sie eigentlich mein Leben? Und am Ende geht es ja immer darum, dass man sein Potenzial ausschöpft, ne? Jetzt auch gerade so bei mir in dieser Tour Transalp. Ich gehe jetzt irgendwie aus meiner Komfortzone raus, ich setze mich auf ein Fahrrad, was ich sonst nicht getan habe, und setze mir ein großes Ziel, und kann ich das trotzdem schaffen? Ich habe die Tage, wie ich finde, ein schönes Zitat von dem österreichischen Philosophen Paul Watzlawick noch gepostet. Wenn du immer wieder das tust, was du schon immer getan hast, wirst du immer wieder das bekommen, was du schon immer bekommen hast. Also du musst dir auch neue Ziele setzen, und dann wirst du auch neue Wege gehen, damit du auch was anderes zurückbekommst, was dir vielleicht selber auch wahnsinnig gut tut. Aber dafür brauchst du übrigens auch Mut. Du musst den Schritt auch machen. Und du brauchst auch Vertrauen, dass du Glaube hast, dass du es schaffen wirst.
Ja, also nichts anderes ist eine positive Bestärkung, wenn du quasi einen dieser Workshops von Lasche Seiler benutzt. Geht es viel um die mentale Einstellung zu dem Spiel. Ja, das ist halt runterreduzierbar auf viele einzelne Dinge. Wenn du dein Leben durchdenkst, kannst du vom Darts nur positiv quasi beeinflusst werden. Und jeder, der seine Sportart irgendwie liebt und verteidigt, der guckt ja auch mal hinter den Kulissen. Was ist jetzt hinter Freistoß, Tor, Kopfball, Einwurf? Was gibt mir dieser Sport eigentlich alles? Ist es die Mannschaft? Sind es die Leute? Ist es die Strategie dahinter? Keine Ahnung. Dasselbe in Grün ist beim Darts, diese Genauigkeit und in aller Ruhe, ohne irgendwelche Geschwindigkeiten halten zu müssen, ohne irgendwelche Kraftaufwände halten zu müssen. Natürlich musst du deine mentale Stärke behalten und deinen Körper so weit zumindest kriegen, dass du eine Stunde in dieser Sauna aushältst. Ganz klar. Aber das kannst du auch in anderen Jobs quasi wieder rein interpretieren, dass du da jetzt genau diese Naht muss passen, sonst fällt dieses Schiff auseinander. Ja? Ich habe einen Versuch und danach wird das Geröntgen schon tausendmal kontrolliert, aber dieser eine Versuch muss sitzen. Und sowas ist alles auch wieder machbar. Und wenn du dich neu orientierst, wie gesagt, mein Leben ist unfassbar aufregend, obwohl ich nicht von DIN-Norm-mäßig eben 8 bis 16 Uhr arbeite, sondern viele andere Jobs mache und an ungewöhnlichen Zeiten arbeite, aber trotzdem Zufriedenheit und Glück empfinde. Obwohl ich eben nicht irgendwie 1000 Rücklagen und 1000 Sachen irgendwo an der Seite habe und immer an der Kante rumgehampelt bin, was so Sinn macht und was keinen Sinn mehr macht. Finde ich es trotzdem spannend und aufregend, immer wieder neu reagieren zu müssen, wenn das Leben sich verändert. Und an Leute, die 30 Jahre in einem Job gehangen haben, die dann irgendwann merken, Mann, ich kann es ja doch überleben, weil ich morgen jetzt bei Paul arbeite und nicht mehr bei Fritz. Und der, ich komme trotzdem durch den nächsten Monat und es geht doch irgendwie, weil sie so vernagelt sind und nur ihre Firma, nur ihr Job, nur so ist die Sicherheit gegeben. Und dann fliegst du heutzutage bei diesen Rumbling-Zeiten aus deinem Job raus und viele erfinden sich völlig neu, sind völlig gelöst, andere verzweifeln total. Also es ist, die Schere bleibt offen, aber wenn man positiv denkt, dann ist so eine Sache halt auch ein gezwungener Umbruch, den man einfach mal bewusst erleben kann, weil man älter ist, weil man gesehen hat, dass man nicht sofort verhungert, wenn man die Idee nicht sofort abgeneigt oder zugewendet ist. Also man kann ein bisschen mehr relativieren, finde ich jetzt.
Und das tut ja auch gut zu sehen, ich kann diesen anderen Weg übrigens auch gehen. Ich muss nicht nur meinen Job machen, den ich seit 20, 30 Jahren mache, wo ich irgendwie immer wieder das Gleiche tue, sondern ich habe die Möglichkeiten, ja auch noch was ganz anderes zu tun. Das gibt einem ja echt ein gutes Gefühl und bereichert das Leben und macht dich glücklicher.
Definitiv. Du bist interessierter, du bist viel aufmerksamer mit der ganzen Geschichte und du bist eben dann auch in der Lage, diese kleinen Highlights zu erfahren und zu erleben und für dich positiv zu nutzen. Oder du gehst halt einen straighteren Weg. Wie gesagt, also irgendwann ging es dann los mit, du kannst nicht mehr alles an dem Board erledigen, also mach dich endlich breiter. Und so kamen wir ja dann auf diese Idee wie diesen Podcast hier, wir kamen auf diese Idee mit den Shirts, mit den Fun-Shirts, mit den Shorty-Merch, und immer weiter geht jetzt dieser Ausbau, damit es einfach ein bisschen sicherer geht, dass man eben halt auch im Alter, auch weil wir ja einen Sport haben, der wirklich Alter ab kann, ja, wo wir jetzt auch mit der Seniors-Tour sehen, es geht da auch weiter. Ja, man geht dann eben vielleicht eben diesen diesen Weg weiter und geht nicht mehr in diesen Vollprofibereich, sondern sucht sich seine Nischen raus und versucht sich einfach stärker aufzustellen und zu verbessern so. Und da ploppen immer wieder neue Ideen auf. Das Paradart hat nie irgendwie eine große Rolle gespielt. Auf einmal durch dieses Geschichten, die da jetzt im Hintergrund gelaufen sind und der Spendenstand steht kurz vor, wir schaffen das und Ende des Monats haben wir Fegesack gegen Paradart Team Germany in Fegesack nochmal eine Veranstaltung. Das sind alles so Sachen, wo man sich einfach drauf freut und ich sage ja so, dieses langsam wieder miteinander lernen und das sind so meine ersten Schritte und die sind aufregend und klasse und deswegen ist die Gemütsstimmung auch wieder besser, weil es mit dem eigenen Gesundheit bergauf geht und das Umfeld sich so langsam zuspitzt auf Begegnungen. Du kannst dich nicht mehr wehren, du triffst die Leute jetzt, weil die Umstände einfach da sind und weil man da jetzt einfach Lust zu hat und das ist sehr, sehr schön.
Ja. Shorty, fällt mir gerade ein, du bist 50 in wie vielen Jahren? In vier?
Drei. Bin 47 geworden.
Du bist jetzt 47 geworden. Ja. Das heißt, in drei Jahren, ich meine, wenn jetzt auch diese Seniors-Tour, die
sich etablieren.
Mit dem nächsten Jahr ins Leben gerufen würden, da glaube ich, ist ein potentes Team auch dahinter. Das ist nicht irgendwie so eine Jux-Idee, wo man sagt, das machen wir jetzt mal eben. Das scheint langfristig geplant zu sein. Genau. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch echt eine Heimat für dich, wo du
Absolut.
Gegen Taylor, und Priestley, John Lowe und Co. nochmal richtig ran kannst.
Ja, da musst du dir vorstellen.
Ach, der juckt's mich auch schon wieder, nochmal.
Ne? Und da gibt's ja auch noch so viele, die aufgehört haben, wie du schon sagst, die Burnetts und die Bob Taylors und die Hendersons und wie sie nicht alle heißen, die sind dann auch in der Nähe. Ne? Also das wird schon kein Easy-Peasy-Ding werden.
Oh, ja,
also zu Anfang müssen die sich erstmal eingerufen, weil wie viele Jahre ist das her, dass sie die Highlights einer Veranstaltung darstellten und nicht einfach nur Begleitwerk. Und da müssen sie sich in die neue Rolle einfinden und auch der Zuschauer muss sich in die Rolle einfinden und sagen, hey, die Jungs werden vielleicht nicht unbedingt 110er, 115er Average zocken, aber da ist es schöner, geiler Kampf auf Augenhöhe mit einem 88 gegen den 92er Average. Weißt du, was ich meine? Und dann noch schön mit den Trash dabei und so. Die Jungs kennen es noch von der Pike auf mit allen Löchern. Also deshalb und dieser Weg wird das ein richtiger Genuss werden.
Ich glaube, was für den Fernsehzuschauer wirklich ungewohnt sein wird, ist das Tempo übrigens. Ich glaube, das Wurftempo wird deutlich langsamer sein, als wir das heutzutage gewohnt sind. Also das war früher aber weiter nicht so schnell. Und Richie Benet ist ja übrigens auch in dieser Modus Online Darts-Liga wieder mit dabei, hat auch ein Turnier gewonnen, der mischt wieder mit und ist auch fleißig wieder an Bord mit dabei. Lass uns über Super Series 6 sprechen. Ja, drei Turniere waren es letzte Woche. Vielleicht mal so ein paar Facts vorneweg. Hab Nachrichten bekommen, wie sieht es eigentlich mit Barney gerade aus? Was macht der denn zum Beispiel? Also Barney hat beispielsweise drei Tage mitgespielt, ist an Tag 1 in der ersten Runde gegen Peter Wright raus, an den Tagen 2 und 3 jeweils in der dritten Runde gescheitert. Barney, Stand heute, ist beim World Grand Prix nicht mit dabei. Ich habe gar nicht im Kopf, ob er sich für die European Tour Gibraltar qualifiziert hat. Das ist ja mal eine Chance, ja nochmal in der Pro Tour auch nach vorne zu kommen. Aber auch dazu vielleicht gleich noch ein, zwei Takte mehr. Shorty, Van Gerven weiterhin ohne Turniersieg. Er verliert an Tag 1 gegen Daryl Gurney, obwohl er ein 112er Average spielt. Ja. Es ist auch zur Zeit zum Mäusemelken aus seiner Sicht. Er hat einfach Scheiße am Fuß. Hast du Scheiße am Fuß? Und er hat vielleicht sogar die Scheiße an der Hand. Ja.
Aber wenn du so einen Brocken hast wie einen 112er Klumpen, den du nicht los wirst, was willst du denn noch machen? Jetzt mal ganz ehrlich, was willst du denn noch machen? Du strampelst dich frei, du machst deine Gedanken, schickst du nicht mehr auf Reise, du bleibst bei dir und startest in eine Players Championship, die du früher mit einem müden Lächeln weggeatmet hast. Mit einem 112er Airbridge und kriegst den Beine am Boden. Ja, was willst du denn noch machen? Ja, was soll Michael van Gerven noch machen? Mit dem 140er Average reinkommen in diesen Tag, um die erste Runde zu überstehen? Ja, der ist einfach gerade der Gejagte. Er kriegt's einfach gerade von oben und unten, und völlig egal, was er für einen Fühler rausstreckt. Er kriegt nochmal einen oben drauf. Das ist der Oberhammer. Aber er ist immer noch weiter in einer der fünf besten auf diesem Planeten, die hier rumrennen. Aber er kriegt zurzeit kein Bein an Boden. Unglaublich.
Es ist unglaublich, ja. Er hat an Tag 2 dann auch in der ersten Runde gegen Kevin Dötz verloren. Und der spielt ja auch wieder ein 102er gegen ihn. Jetzt nicht so ein Hammerding, aber trotzdem. Ja. Und an Tag 3 ist er gar nicht mehr angetreten. Er und Ian White haben zurückgezogen. Damon Hatter erreicht nach längerer Zeit jetzt nochmal ein Finale. Ein tolles Ergebnis für ihn. Der hat insgesamt, finde ich, auch gute Turniertage erlebt. Und vielleicht auch nochmal, bevor wir dann wirklich genau auf die Resultate eingehen, Situation der deutschen Spieler im Ranking. Also Gaga ist auf Platz 25 geblieben, ist Pro Tour die Nummer 23. Wir haben ja diese zwei Ranglisten, die Weltrangliste und die eigene Pro Tour Rangliste, die wichtig ist, weil es da für die meisten darum geht, sich für große TV-Turniere zu qualifizieren. Also Gabriel Clemens, der wird sich für den World Grand Prix über die Pro Tour Order of Merit qualifizieren. Max Hopp ist die 46 der Welt und ist auf der Pro Tour übrigens jetzt einen Platz hinter Martin Schindler auf Rang 49. Oh. Schindy hat sich durch seine beiden Viertelfinals auf Platz 84 vorgearbeitet, 5 Plätze nach oben. Er ist in der Pro Tour die 48, Flo Hempel ist die 124, Lukas Wenig die 137. Einfach mal genannt, weil man das so, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm unbedingt hat. Stand heute Teilnahmen beim World Grand Prix. Wir haben einen deutschen Starter, Gaga Clemens. Mensur ist zurzeit noch mit dabei. Er ist die 16 der Pro Tour Order of Merit. Also die Top 16 der Welt kommen hier mit rein, plus die besten 16 der Pro Tour Order of Merit. Da ist Mensur jetzt auf Platz 16. Der muss, glaube ich, dringend Turniere jetzt spielen. Wenn er das nicht macht, wird er rausrutschen. Wer nicht mit dabei sein wird, Stand heute, ist Adrian Lewis, ist Simon Whitlock, ist Kim Heibrechts, ist Steve Beaton, ist Jermaine Vatimena, ist Jamie Hughes, ist Raymond van Barneveld. Große, große Namen, die beim World Grand Prix Anfang Oktober nicht dabei sein werden. Der World Grand Prix ist ja das nächste große Einzel-TV-Turnier. Im September haben wir den World Cup of Darts, das nochmal für den Hinterkopf. Natürlich alle großen Highlights, das wisst ihr, live auf The Zone. Gehen wir rein in Tag Nummer 1. Keegan Brown spielt den höchsten Tagesaverage, 115,24. Am Ende heißt der Sieger Gerben Price. Er schlägt Damon Hatter mit 8-7. Auch das ist übrigens verrückt, Shorty. Drei Turniere und drei Finals, die im Decider entschieden werden. Also alle drei Finals enden mit 8-7. Unglaublich umkämpft, ne? Ist echt krass.
Ja.
Das war schon krass.
Für Gerben Price ist es der 20. Titel seiner Karriere, der erste Erfolg seit März auf der Pro Tour. Hat ein 104er Turnier Average gespielt. Das ist der höchste seit 39 Players Championship Turnieren. Also das ist schon mal eine Marke. Und er hat vor allem ein unwahrscheinliches Finale hingelegt. Ein Wahnsinns-Comeback. Er gewinnt also mit 8-7 gegen Damon Hatter, obwohl er 2-6 hinten lag. Und jetzt ist es ganz spannend. Also er spielt in diesen ersten 9 Legs, spielt er ein 94er Average. In den Legs 9 bis 15 spielt er ein 126er Average. Und damit dreht er also dieses Spiel. Also er hat einen unfassbaren Lauf und kann am Ende noch das Finale mit 8-7 gewinnen. Für Damon Hatter war es die 5. Finalteilnahme auf der Pro Tour. Auch Price schon im Halbfinale. 112er Average gegen Ian White. 7-3 Sieg. Hatter bezwingt Ratajski. Und dann vielleicht zu den deutschen Spielern. Also Martin Schindler startet an Tag 1 mit einer dritten Runde rein. Verliert gegen den späteren Sieger Gerben Price. Hab jetzt nochmal über Martin eine ganz spannende Statistik gelesen auf Darts Orakel. In den letzten 3 Monaten hat Martin 78 180er kassiert. Und er ist der Spieler auf der gesamten Tour, der auf eine 180, die er in die Fresse kriegt, den höchsten Average spielt. Er spielt 33 mal 140 und besser. Also er antwortet unwahrscheinlich gut auf ein Maximum, auf dass er auf, genau, auf Druck, dass er kassiert. Ja. Also Runde 3 war das gegen Price. Gabriel Clemens spielt Achtelfinale, geht gegen Kellen Ritz raus. Für Max ist es auch die Achtelfinalteilnahme, verliert gegen Damon Hatter, schlägt unter anderem auch Chizzy. Und es ist sein erstes Achtelfinale seit Oktober 2019.
Also ganz genau.
Seit 2 Jahren fast.
Ja, also das war für ihn dann wohl der Kickstart hoffentlich und jetzt in diesen Endspurt dieses Jahres. Er hat kapiert, dass er was mehr leisten muss und er hat einen Sahnetag erwischt, weil Jolly Clayton und Dave Chisholm an einem Tag hintereinander zu besiegen, um in so einem Achtelfinale zu kommen, ist aller Ehren wert. Ne? Und
absolut.
Am Ende ist es dann eben der Tagessieger, ne, der ihn rausnimmt. Also Von daher, hier sehen wir den Peter Wright, der verliert hier in der zweiten Runde 5-6 gegen den Jamie Wilson. Ne? Also da hätte man jetzt auch nicht mehr unbedingt so mit gerechnet, dass es da noch so Blutgritschen von der Seite gibt, weil wir ja uns ja, ja gerade so an 10 bis 12 neue Leute gewöhnen. Aber dann kommt nochmal wieder so einer wie James Wilson um die Ecke, der dich auch mal eben in der zweiten Runde mal eben 5-6 tatsächlich rausnehmen kann. Ne?
Ja. Ja,
und Damon Hatter, ja, kommt auch wieder so ein bisschen aus dem Nichts, was aber so ein bisschen das Ärgerliche ist, dass die Comebacks oder die kleinen Highlights, die die Jungs setzen können, noch ein bisschen stärker sind als die deutschen Highlights, weil Max hat auch seinen sehr guten Tag, scheitert aber an Damon Hatter, weil der den Sahnetag hat, um bis in ein Finale wieder zu rennen. Wäre es der Max Hopp Saartag, Saarland Cup Tag da, dann wäre der in das Finale gerannt wahrscheinlich, weil er dann das größte Highlight hätte setzen können, aber er hat sich zumindest mal wieder zu Wort gemeldet und gezeigt, dass wenn alle Umstände passen und es ein vernünftiger Tag ist, er auch abliefern kann. Also
ja.
Ne, bei all dem Gaga-Hype, bei all dem Schindler-Hype, bei all den Diskussionen hat er einen guten Tag erwischt, liefert er ab. Ende aus.
Absolut. Du, und wer auch immer wieder gute Ergebnisse bringt, ist Flo Hempel, der ja in diesem Jahr ja die Tourcard sich überraschend holen konnte, spielt einen guten ersten Tag mit der dritten Runde, da geht er gegen Ratajski raus, schlägt aber beispielsweise zum Auftakt in Runde 1 einen Mervyn King und spielt einen 103er Average gegen Mervyn King.
Mhm.
Das musste er erstmal machen, gegen so einen etablierten Kerl auch dann diese Leistung spielen, das Ding mit 6-4 nach Hause bringen, das ist ein richtig, richtig guter Auftritt.
Ja, definitiv. Und da ist auch das, was wir, wo wir drauf gehofft haben und wo wir drauf gewartet haben. Wir haben ihm ja so gewünscht haben am Anfang des Jahres, dass er loslegen kann und dass er nicht, der Motor stotterte ja nicht aus seiner Schuld, sondern alle Umstände passten einfach nicht. Und jetzt passen die Umstände und wir haben uns gewünscht, dass er abliefert und er tut's. Also er bringt gute Ergebnisse, er springt nicht sofort in irgendein Finale rein, weil dann sind wir ja wieder alle maßlos und fordern, sondern er tut jetzt auch seine ersten Schritte auf der großen Bühne und nimmt namhafte Leute raus, auch vor noch erreichen irgendwelcher Preisgelder. Ja? Du nimmst Mervyn King in der ersten Runde raus, hast immer noch kein Deut verdient. Ne? Also von daher ist das schon ein guter Ansatz und ich freue mich drauf auf die nächsten Dinge. Also Flo Hempel wird da weiterhin auftauchen.
Ja. Tag Nummer 2 hat einen neuen Data gesehen von Ron Mollenkamp.
Ja,
der Sieger heißt Ryan Searle. Er gewinnt das Finale mit 8-7, natürlich gegen Peter Wright. Searle gibt bis zum Finale nur 7 Legs ab.
Grandios,
Wahnsinn.
Oder?
Spielt auch Wahnsinn. Ein unglaubliches Niveau. Nicht nur im Finale irgendwie eine gute Partie, wobei es da jetzt vom Average gar nicht so hoch war, aber gerade auch im Halbfinale. 116er Average gegen Martin Lugman. Er haut ihm einen Whitewash um die Ohren. Ist damit auch der Rekord-Average für Searle. Ja.
In einem Halbfinale.
Du denkst, da hast du ja schon ein paar Matches gespielt bis dahin. Ne?
Ja. Ich bin Martin Lugman und gehe in ein Halbfinale und sage, geil, kein Van Gerven, kein Anderson, kein weiß was ich für ein Wahnsinniger. Es ist ein Ryan Searle, Heavy Metal, alles klar. 0-7 und dreimal um die Erde gedreht. Später kommst du um die Ecke und sagst, was ist mir gerade passiert? Gegen welchen Laster bin ich gerannt? Ja, das war Heavy Metal. Das war richtig auf die Fresse. Achtung, fertig, los. Also für Martin Lugman tut es mir leid, aber der kommt ja weiter mit guten Ergebnissen auch hier an den Tagen. Er ist dann nicht wieder erste Runde oder wirklich schwer geschädigt worden, aber du kommst in ein Player Championship, du hast ein paar Spiele gemacht und kriegst 0-7. Chancenlos. Oh, das muss sich fürchterlich anfühlen.
Ja, das war vor allem auch sein erstes Halbfinale auf der Pro Tour. Da hat er direkt mal gespürt, was das heißt, dann dort unterwegs zu sein. Und das andere Halbfinale natürlich auch eine interessante Partie. Wiederauflage des World Matchplay Finals. Peter Wright gegen Dimi van den Berg. Es war das 7-4 für Peter Wright. Ich sag dir eins, Shorty, der Dimi wird sich schwer tun, Peter zu bezwingen. Ja. Er muss ihn mal irgendwann auf einer großen Bühne schlagen, damit er das mal irgendwie so gerade rücken kann. Ansonsten wird das ganz, ganz schwer mental für ihn sein, seinen großen Helden irgendwie sein großes Vorbild zu besiegen.
Ja. Ja, ganz genau. Da werden wir nicht so schnell die Erfolgsgeschichte sehen wie bei Ovo Genius gegen Gary Anderson. Das wird ein bisschen länger dauern, weil ich aber auch mehr da das Potenzial sehe für weitere zukünftige Kämpfe in großen Turnieren bei Dimi und bei Peter und nicht unbedingt bei Ovo Genius und Gary, weil Gary zurzeit mit sich selbst nicht zufrieden ist. Er liefert ab, er macht tolle Ergebnisse, aber es stinkt ihn alles an. Er ist einfach nicht der Bestimmer, er ist der, der hinterher rennt immer noch, weil Leute links und rechts neben ihm aufploppen, die ihm auf einmal so ein 110er, 112er, 116er in your face spielen können. Und das ist für Gary, der auch lange an diesen Traditionen dann erstmal mitgestänkert hat, bis er sie selbst geändert hat, um dann damit klarzukommen, schwierig, sich so auf die neuen, schnellen Spielarten und das alles, hat er kein Problem mit. Aber diese wenn er dreimal 134 wirft, wieso führt er denn diese Scheißleck nicht an? Was ist hier los? Wieso passiert mir das immer und immer wieder? Ich verpasse einen Elfdata, ich schiebe einen Zwölften auch noch vorbei und kriege einen Elfdata. Und das passiert mir vielleicht einmal am Tag bei einem Player Championship. Nein, mir passiert das jetzt siebenmal in einem Spiel. Was ist denn hier los? Ja, fühlt sich für den auch alles neu an, weil der hat ja auch einen gewissen Besitzstand an sein Spiel. Er weiß, was er leisten kann, aber dass er das jetzt in der zweiten Runde einer Player Championship immer wieder abrufen muss, ist einfach kolossal nervig. Ja, weil vorher hast du da vor dem Halbfinale letzten Nacht nichts mit zu tun. Das heißt, du bist mental nicht so angestrengt. So ist der Tag von Anfang bis Ende einfach eine schwere Kopfarbeit. Ja, weil du nicht mehr diesen natürlichen Vorteil hast, dass du 30% besser bist als alle anderen. Das ist nicht mehr da.
Ja, Gary Anderson hatte ja diese Super Series 6 abgesagt und war gar nicht am Start. Weißt du, was mein Eindruck bei ihm ist? Im letzten Jahr war er so ein bisschen genervt. Ja. Und hat sich durchgespielt, gar nicht sein A-Game gespielt, aber trotzdem Finale World Matchplay, trotzdem WM-Finale hingelegt. Genau. Ich habe so seit der WM das Gefühl, dass er eigentlich wieder Bock hat und gerne auch will, vielleicht auch daran festzumachen, dass er immer wieder neue Darts hat. Er scheint auszuprobieren, er scheint sich auch im Training wirklich bemühen zu wollen, aber es ist der Erfolg nicht da. Ich glaube, der ist frustriert. Das ist für den jetzt eine schwere Phase. Der hat eigentlich gedacht, er greift jetzt 2021 nochmal an, nur da kommt keine Attacke, da sind einfach die Jungs zu gut für. Da ist die Tour zu gut für geworden.
Ja, ganz genau. Vielleicht ist es dann eben vielleicht der Anspruch, der ihn hoffentlich rechtzeitig erreicht, und er sagt, hey, wenn das Ding hier Hand und Fuß hat und diese Seniors-Tour tatsächlich abgeht, dann will ich doch einer der Ersten sein und mach da meine 10 Jahre den Bestimmer. Ja, das kann ja auch der Anspruch sein zum Beispiel, der sich dann eben verändert. Nicht? Also Taylor wird das Ding auch nicht nur aus Jux und Dallerei spielen. Ich glaube, der sagt sich, komm, 5 Jahre investieren wir in das ganze Ding und davon will ich 3 Titel haben. Ne? So die Art und Weise. Und vielleicht sagt auch ein Gary, du, ich habe es jetzt nochmal 1 Jahr lang fett versucht, ne? Natürlich unter beänderten Bedingungen, der Pandemie bedingt, aber ich komme nicht mehr ran. Ne? Ich kann noch mithalten, aber ich kann da nichts mehr bestimmen. Also gehe ich doch eher dahin, wo ich noch der König bin, ein paar Jahre. Und wer weiß es, wer weiß, was in seinem Kopf vor sich geht. Ich habe keine Ahnung, aber der letztendliche große Angriff ist nicht gekommen. Dafür hast du völlig recht, hat sich die Tour einfach zu stark verbessert, dass er da nochmal Akzente setzen kann. So in dieser herrlichen, immer wiederkehrenden Häufigkeit ist nicht mehr da.
Er braucht einfach sein A-Game. Er hat, glaube ich, das A-Game, um da mithalten zu können, aber er schafft es gerade nicht, in wichtigen Momenten sein bestes Spiel zu zeigen. Und das wäre vonnöten. Ne? Ja. Viertelfinale, das ist dann also mit Tag Nummer 2 das erste Viertelfinale für Martin Schindler, der ein tolles Viertelfinalmatch gegen Peter Wright verliert. Er verliert es mit 4-6. Wright spielt ein 109er, eher ein 103er Average. Das war der erste richtig gute Tag dann vom The Wall. Hat in Runde 1 Ratajski besiegt mit einem 106er, bezwingt in Runde 2 Lukas Wenig, was auch kein leichtes Spiel ist, wo er so favorisiert ist. Das kennt man immer so in der Deutschen, da kennst du gut, ne? Er musste erstmal durchkommen. Er besiegt Steve West mit 6-2, er besiegt auch souverän Joe Mern mit 6-2. Also das ist echt ein richtig guter Tag von ihm gewesen. Und damit marschiert er also in das Viertelfinale. Wir hatten den einen Whitewash im Halbfinale von Martin Lukman gegen Searle angesprochen. Es gab noch einen Whitewash an diesem Tag. Der war ein bisschen bitter. Gabriel Clemens geht in der zweiten Runde gegen Rusty Jake Rodriguez raus. Den kleinen Bruder von Roby mit 0-6. Autsch!
Ja, aber ja, also das kann man, glaube ich, nicht anders beschreiben als voll daneben gegriffen. Da war überhaupt nichts gepasst, denke ich mal. Vom Timing her, das Spiel kam wahrscheinlich völlig überraschend, also gefühlt jetzt. Ne? Man rennt da so rum und das Spiel geht dann los und irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl, wann geht's denn hier los? Was machen wir denn hier so? lockeres Auslaufen, nichts funktioniert und jeder kleinste Fehler wird dann auch noch zusätzlich bestraft oder du hast Pech oder weiß der Geier und auf einmal steht es dann 0-6 und du weißt gar nicht so ganz genau, was passiert ist, weil Gaga ja wirklich konstant abliefert dieses Jahr. Ja, da ist ihm verziehen, da kann man mal auch in eine 0-6-Klatsche rennen, obwohl Rusty Jake in letzter Zeit ja auch auf sich aufmerksam macht und sagt, hinter Robbie John stehe ich zwar noch ein bisschen zurück, aber da, wo er hin ist, will ich auch hin. Also der ist sehr, sehr ehrgeizig, also auch ein sehr talentierter Spieler. Die ganze Robbie John oder Rusty Jake Rodriguez Familie ist da ja sehr, sehr sportlich. Also von daher ist er auch mit den Genen gesegnet, jeden Sport immer bis zu einer gewissen Semiprofessionalität anreifen zu lassen. Und jetzt geben sie mal Vollgas wieder beim Darts, weil auch Robbie John ja tatsächlich wieder in die Spur kommt in den letzten Turnierergebnissen. Also schön zu sehen, dass da in Österreich doch nochmal wieder was vorangeht jetzt.
Und sind auch eifrig mit dabei. Sobald sie die Chance auch haben, mitspielen zu können, sind sie in England und reisen nach England. Und Rusty Jake spielt ein 103,66 gegen Gabriel Clemens, der selber so ein 87er Average spielt. Also das ist auch schon echt dann ein Top-Spiel von Rusty Jake. Also Kompliment, guter Auftritt von ihm. Max verliert an Tag 2 zum Auftakt gegen Peter Hudson mit 3-6. Lukas Wenig, wie gesagt, geht gegen Shindy raus in der zweiten Runde. Und Flo Hempel, wir haben gerade gesagt, Robbie John, der unterliegt Robbie John Rodriguez mit 4-6 zum Auftakt. Hast du sonst noch was zu Tag Nummer 2? Habe ich irgendwas vergessen?
Nee,
Sir, mit seinem zweiten Turniersieg überhaupt nach 2020. Ja. Ich glaube auch. Ansonsten haben wir da alles erzählt. Dann ist es Tag Nummer 3 und das ist ja irgendwie auch eine verrückte Geschichte. Peter Wright. Peter Wright hat an 5 Super Series Blöcken teilgenommen und von diesen 5 Super Series Blöcken gewinnt er 4-mal den letzten Tag.
Ja.
Also immer Tag, den letzten Tag holt er sich den Titel und so war das auch diesmal mit einem 8-7 gegen Johnny Clayton. Bereits der 30. Pro-Tour-Sieg von Peter Wright in seinem 54. Finale, was irgendwann dann auch für Zahlen da zusammenkommen, ist schon sensationell. Mhm. Und Peter hat bei diesem Turnier einen eigenen Rekord verbessert. Er hat jetzt 73 180er geworfen an diesen einen Turniertag. Also an einem Tag wirft er 73 180er und damit seinen eigenen Rekord um 3 Maxima verbessert. Noch eine ganz spannende Statistik, die ich so auch noch nicht gelesen hatte. Peter Wright, in diesem Jahr kämpft er mit Johnny Clayton darum, wer die meisten 140er-Aufnahmen erzielt. Wright war in den Jahren 2016, 17, 18, 19 und 20 derjenige mit den meisten 140er-Aufnahmen.
Ja, guck dir das an. Siehst du, die nächste Statistik muss ausgegraben werden. Das ist Wahnsinn. Ich sag ja immer wieder, lieber eine 140 als eine 180, weil eine 180 auf dich auch Druck ausübt, das zu wiederholen. Eine 140, dann lässt dir eher dieses, schade, ist keine 180. Dieses Gefühl steckst du schneller weg, als 180 nicht wieder reproduzieren zu können. Gerade, wenn du mit dem vierten Dart, quasi mit der zweiten Aufnahme, erstmal eine 1 oder 5 erwischt. Dann siehst du dieses, das ist wirklich wie so ein Mini-Zusammenbruch. So, wie kann ich denn, ich habe eben perfekt geworfen. Und zack, sind sie wieder in der Spur. Aber das ist easy peasy, 140, 140, 140, gehst du mit einem guten Gefühl durchs ganze Leck. Mit einer 180, 42 und einer 140 könntest du kotzen. Das nervt. So ein Leck ist unruhig, ist doof. Aber das ist völlig klar, was du sagst. Das ist eine Ausgeburt an Konstanz, das ist der Hammer.
Wow. Ja. 5 Jahre. Also 8-7 Erfolg im Finale für Peter Wright. Johnny Clayton vielleicht da auch noch die Ergebnisse von den Tagen 1 und 2. Einmal zweite Runde, einmal Achtelfinale raus für ihn. Also ein guter Abschluss sozusagen dieses Super Series 6 Blocks. Im Halbfinale gab es die Siege von Wright über Hughes 7-5, von Clayton über James Wade, der also dann noch eine Halbfinalteilnahme hat mit 7-2. Und wenn wir auf das Viertelfinale schauen, sehen wir halt, dass es da wieder das Viertelfinalmatch von Peter Wright und Martin Schindler war. Da war es ein 6-3 für Snakebite, der sich da also dann erneut durchsetzen kann.
Ja, das ist auf der einen Seite natürlich brutal für Martin, auf der anderen Seite gut. Er kriegt einen direkten Lernprozess, was er noch alles erreichen muss, um da oben wirklich konstant mitzumischen. Und er kriegt ihn nicht immer in der ersten Runde. Das heißt, er kann abliefern. Er kann sich durch dieses Turnier tanken und irgendwann wird er den richtigen Tag haben. Wir haben Martin schon 110, 112 und alles mögliche spielen sehen. Also deshalb bin ich wirklich guter Dinge, dass Martin da weiter auf einer sehr starken Schiene hier unterwegs sein wird. Ja. Und was mich ein bisschen überrascht hat, ist Semifinale von Jamie Hughes. Ja. Also auch wieder mal ein schönes Ausrufezeichen nach seiner OP da am Ellbogen, ja. Da hat er ja sofort abgeliefert, direkt danach, und dann kam wieder so eine kleine Durchstrecke, weil, ich sag ja, dann geht ja wieder das mit dem Kopf los, hast eine gewisse Erwartungshaltung, du erwartest erstmal nix, dann gewinnst du so ein Player Championship und dann willst du sie natürlich alle gewinnen, weil ist ja dann auf einmal, funktioniert's ja, ja, davon funktioniert's wieder nicht und dann kann man eine Zeit lang gar nicht mehr zurecht und jetzt ist er wieder in so einem Semifinale, freut mich auch.
Ja. Ja. Bei Martin echt noch erwähnenswert ist sein Sieg im Achtelfinale. Martin Lukman, das meine ich gar nicht, er hat den Bully Boy auch rausgenommen. Ja. Das war gleich in Runde 2 mit einem 101er Average, obwohl der Bully Boy nur 108 spielt, knapper 6:5 Erfolg. Das sind jetzt endlich auch genau mal, finde ich, Spiele. So, ja, diese Spiele, die unheimlich schwer zu gewinnen sind und die wirklich zeigen, was für eine Qualität dann auch an Bord ist, ne? Und das ist.
Ja, ganz genau. Und dass er das halten kann, ne?
Ja.
Dass er nicht so One-Hit-Wonder-mäßig ist, sondern dass er immer mal wieder so ein Highlight setzen kann und sich da versucht durchzuackern durch diese ganze Geschichte. Wir haben große Sprünge gesehen und wir haben bei Martin gesehen, Zurückhaltung überhaupt in die Tour zu starten. Und jetzt hat er seine Zeichen auf Go gestellt, hat Anfang des Jahres direkt seine WM klar gemacht und seitdem spielt er eigentlich frei aufwendig. Seitdem sammelt er wirklich furchtlos Geld ein und stellt alles auf Go. Also gefällt mir sehr gut sein Start in seine erste tatsächlich voll ausgespielte Profikarriere so.
Ja.
Wo alles mitnimmt, was da ist.
Gabriel Clemens hat so einen Turnierblock, bei dem er, glaube ich, sein A-Game nicht wirklich findet. Ist so vom Average häufig bei Ende 80 bis Mitte 90. Kann aber dann an Tag 30 auch gleich revanchieren bei Rusty Jake, den er in der zweiten Runde rausnimmt mit 6-4. Auch da mit einem 88er Average. Er verliert dann in Runde 3 gegen James Wade mit 3-6. Ja. Und alle anderen hat es aus deutscher Sicht dann auch gleich in Runde 1 erwischt. Flo Hempel verliert gegen Gordon Mathers, den Australier, und Max Hopp und Lukas Wenig. Lukas Wenig verliert gegen José Justicia, den Spanier, und der Maximizer geht gegen Darius Labanauskas raus mit 2-6. Das war Tag Nummer 3. Das, ich finde diese Super Series Blöcke echt ganz cool. Weißt du das?
Auch, ja, dieses, mittlerweile.
Das ist so nacheinander weggespielt, oder?
Ja, mittlerweile ist das wirklich keine enorme Geschichte, und die auch am Anfang der Woche irgendwie darzustellen, damit die Jungs auch mal in so eine Art Wochenende reinkommen, in so einen Modus, finde ich auch nicht so blöd, weil du bist ja nun mal Vollblutprofi, also hast du halt Montag, Dienstag, Mittwoch Arbeit in England, gut, Wiese gemäht, und hast aber danach mal ein Wochenende frei, weil so bist du ja nur an Wochenenden, an Feiertagen und an Weihnachten unterwegs, um deinen Sport ausleben zu können, und verpasst dadurch sehr viel. Also mir gefällt das gut, da können sie gerne weiter drauf rumdenken, diese Series-Blöcke auch im nächsten Jahr einzubauen und das unter der Woche einzubauen, dass du mal am Wochenende auch was mit der Familie machen kannst, damit du wieder Anschluss findest an eine Nicht-Dart-Familie. Weißt du, was ich meine? Diesen Schritt weiter.
Ja, verstehe.
Ne? Dass man
und ich als Spieler, glaube ich, also wenn du so ein Wochenende hast mit nur 2 Turnieren und du hast irgendwie gerade keine gute Phase, bist du ganz schnell zweimal erste Runde raus. Wenn du 4 Turniere spielst, ist, glaube ich, die Chance einfach größer, dass du dich fangen kannst. Dass du es vielleicht, wenn du schlecht rein startest in den Block, aber hinten raus vielleicht nochmal 1 oder 2 gute Ergebnisse holen kannst. Auch das gar nicht so schlecht, glaube ich, gerade auch für die unerfahreneren Spieler. So wirklich die Möglichkeit anzukommen und zu spüren, man gehört jetzt einfach dazu. Also auch Lukas Wenig, der muss jetzt auch gegen den Price ran und sowas. Das sind natürlich jetzt wichtige Erfahrungen, die auch sammeln. Ne?
Genau. Und wenn das eben, hast du völlig recht, wenn das eben länger als 48 Stunden dauert, wenn der Hinweg quasi schon die halbe Strecke ist, dann ist das einfach anstrengend. Und du verbuchst das nicht als Erfahrung oder als Lernprozess, sondern da passt das jetzt schon echt sehr gut. So 4-5 Tage hintereinander weg. Und dann hast du 14 Tage Ruhe oder was, und dann sind es wieder 3-4 Tage hintereinander weg. Das ist ein guter Rhythmus. Da kann man gute Player Championships einbauen und man muss nicht ständig über die Wochenenden springen und mittwochs los und dienstags wieder zurück und irgendwie ist alles Banane, weil du Freitag schon wieder dann dahin musst und da, also so auch ein bisschen mehr Work-Life-Balance irgendwie gegeben, hätte ich jetzt mal so gesagt, als wenn man das alles immer auf die Wochenenden zieht. Ja, sondern baut es unter der Woche ein, fertig aus, ne? Was soll's? Also die Hallen müssen eh gemietet werden und die Leute müssen eh da quasi die Player Championships abhalten, also warum nicht so? Ich finde das wirklich eine Überlegung wert.
Ja, das war Super Series Block Nummer 6. Nicht nur er ist Geschichte, sondern auch Olympia ist Geschichte.
Ja.
Die Olympischen Spiele sind vorbeigegangen. Ja, ich habe Ich habe gar nicht so viel geguckt, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie die Zeit gerade nicht habe. Der Tag hat zu wenige Stunden tatsächlich. Weißt du, das ist irgendwie dieses Radfahren und sowas, das nimmt so viel Zeit in Anspruch.
Ich konnte viel gucken und war auch begeistert von den ganzen Ergebnissen, die wir da so eingefahren haben. Ein paar Goldene haben wir ja gekriegt und auch unser Langstreckenbremer, unser Wellmann da, der Junge, der dann erstmal so auf Platz 4 landet, alles bricht hier zusammen in Deutschland wie üblich, ja, die Welt geht unter. Er grinst in die Kamera und sagt, naja, komm mal noch ein bisschen warten, bleib mal entspannt da, dann macht er seine Bronzemedaille. Alle denken, naja gut, mit dem blauen Auge davon gekommen und er grinst immer noch und sagt, ist doch mal gut hier, was ist denn los hier? Warum seid ihr denn alle so nervös? Und dann nimmt er sich alle Maß, ja, und macht mit so einer Souveränität die Goldmedaille klar in dem Freiwasser. Ja, so ist das halt für dich, wenn du an der Weser aufwächst. Ne? Da schwimmst du halt zur Schule, da ist das für dich easy peasy, so ein Freiwasser da. Ne? Gar kein Problem. Kein Problem für den guten Mann. Ne?
Nee, also andere wirklich, mit dem Pferd zur Schule reiten.
Ganz genau. Ja, ganz genau. Ne? Und das ist natürlich einfach grandios auch für Bremen natürlich, dass du auch einen Olympiasieger hier in der Ecke hast. Ne? Das ist natürlich kolossal, muss man ja sagen. Ja. Ne?
Hast du es noch gar nicht so oft gesagt heute, ne? Kolossal.
Nee, ganz genau. Nee. Wir sind da ja Sportler unter sich. Da gratuliert man einmal kolossal und dann ist das auch gut. Und
dann ist auch du und was zurzeit auf der Welt mit ganzen Naturkatastrophen los ist, jetzt auch die Brände in der Türkei und die Brände in Griechenland und wir kommen hier aus dem Hochwasser, sind wir gerade irgendwie raus. Das ist schon Wahnsinn, ne? Die Erde signalisiert uns schon allen, Freunde, es ist too much, ihr müsst ein bisschen zurückrudern.
Ja, also das kann man ja alles mittlerweile miteinander verbinden und da kann sich auch der noch so hartnäckigste Leugner oder Aluhutträger oder was auch immer wirklich jetzt langsam mal an die Ecke setzen und beruhigen. Du brauchst dir das echt nur nochmal angucken. Selbst so ein semi-interessierter Mensch wie ich, der kann das verbinden, wo überall Kracht ist und was überall ist ja eigentlich noch normal und was ist nicht mehr normal. Und das, was hier so die letzten 10 Jahre abläuft, sind einfach nur die Spitzen, die uns einmal zeigen, was sein kann. Aber wo die Leute immer von sprechen, dass das irgendwann mal 5 Tage die Woche so ist. Und dann wird's nicht mehr witzig, ja. Dann ist irgendwann so, hast du so ein Ding irgendwie mit einem blauen Auge überlebst oder diese ganzen Naturkatastrophen wirklich hier Löcher reißen und am Ende wieder mal nur die Zahlen, die Tausenden und Abertausenden Millionen Dollar dafür aufgewendet werden müssen, um Normalität herzustellen, statt da jetzt gegen anzurudern, das vielleicht nicht so weit kommen zu lassen, alles Erbaute unbedingt einmal auf links drehen zu müssen. Aber das ist eben dieses Wavonspiel von all den Kopfgesteuerten, die über die Gelder und über das Wohl und Weh der Menschheit entscheiden. Da sind wir alle nicht intelligent genug für, scheinbar. Ja, weil so viele Sachen ja so hinterdacht werden müssen, dass man das alles gar nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich finde, es wird schlimmer und es ist deutlich sichtbar, dass die Erde vor die Hunde geht, ganz einfach.
Ja, also ich finde auch, wer diese Warnzeichen auch nicht realisiert und nicht wahrnimmt, dem ist dann auch nicht zu helfen. Ja. Was steht denn bei dir die Woche noch an? Irgendwas Besonderes?
Nee, diese Woche ist eigentlich die Ruhe selbst, weil die Vorbereitung auf die Schweineparty läuft. 14.8. habe ich ja meine Jungs dann endlich mal wieder in Armlängennähe.
Was heißt denn, die Vorbereitung läuft? Wie bereitet man sich denn darauf vor?
Einfach mentale Vorfreude will ich das mal nennen, weil ich fange jetzt nicht an, eine Woche lang mir eine Figur zu schütten. Das wird nur an diesem Tag passieren. Aber darauf vorbereiten, all diese Sachen auch nochmal wieder ins Gedächtnis zu rufen, die du jetzt seit März letzten Jahres nicht mehr mitteilen konntest, in der Art und Weise, wie du sie sonst mitteilst. Du willst nicht viel vergessen, damit du auch irgendwie, wir werden Redestoff haben, glaube ich, bis uns die Augen rausfallen, über all die Sachen, die wir nicht gemeinsam erleben konnten, sondern die jeder so für sich erlebt hat. Und wir sind jetzt fast alle seit 20 Jahren zusammen, also wird das ein Riesenbuhai sein und da bleibt auch kein Auge trocken, genauso wie keine Kehle und deshalb freue ich mich da sehr drauf. Und und dann ist die Woche wie üblich, sind wir dabei, natürlich mit dem Shop rumzuarbeiten, mit dem Shorty Merch Team zusammen in der Gange zu arbeiten, für die Jugend in der Development Tour die Pläne jetzt aufzustellen. Die erste Woche wurde jetzt mit der Darts App gearbeitet und wir wollen mal so ein paar nüchterne Fakten dahinstellen, damit sie sich auch alle dann im Statistikwunderland Deutschland halt wohlfühlen. Natürlich auch geht das an unserer Jugend ja nicht vorbei. Das gefühlte echte Dartspiel und das Statistik-Dartspiel, das sind halt Dinge, die jetzt in Einklang zu bringen sind. Und das sind so Möglichkeiten, wo man sich dann auch selber mal so ein bisschen reinliest und weiterbildet. Was kann man eigentlich alles so wie weitergeben, ohne dass sie das gleich als Affront gegen ihre Person oder sonst was aufgreifen, weil du hast da ja nun mal junge Charaktere, mit denen du dich jetzt auseinandersetzt. Das geht die Schere halt von 16 bis 20 und die haben eine andere Tonalität. Ne? Die schnacken anders miteinander, die kommen anders miteinander klar, erfahren Dinge anders und das ist ja das, worauf wir setzen. Die sollen ja dann zu viert das Dartspielen für sich erleben und nicht so ein Bewacher wie ihren Vater und mich oder sonst wen um sich rum haben, sondern autark mit ihren 20 Jahren ihre ersten Schritte machen. Dann reden die anders, erleben das anders, verarbeiten das anders und spielen in ganz anderen Stiefel, hoffen wir. Und dann sollen sie eben halt in der Ausbildung nimmt unter anderem auch Robert Marjanovic teil, der sich da zur Verfügung gestellt hat als Trainingspartner, den sie anschreiben können. Und ja, das sind so die Möglichkeiten für diese vier Jungs jetzt erstmal ihre ersten Footsteps zu machen. Bin gespannt drauf, weil wir sie auch am 14.8. dann alle mal live und eine Farbe vor Augen haben. Und am Ende des Monats quasi bei den Paradarts spielen die auch eine gewichtige Rolle. Da wird dann auch der Silas, der im Shorty Merch Team ist, der spielt auch bei Fehlgesagt, der ist neues Mitglied. Also da ging schon die Schere auf, das hat Talent schon erkannt, wird schon jahrelang im Hintergrund dran gearbeitet. Also das ist echt ein spannendes Thema, es ist eine Endlosschleife. Könnten wir fast einen Podcast mitfüllen.
Mein lieber Shorty, ich habe eigentlich eine Woche vor mir, glaube ich, wie sie so sein wird in den nächsten Wochen bis Ende September, bis die Tour Transalp dann losgeht. Ich sitze viel auf dem Rad. Das Wetter ist jetzt, soll besser werden. Und das heißt auch noch das alles kombinieren und verbinden mit den Kids. Das heißt, ich werde wirklich auch jetzt um 6 Uhr morgens aufstehen, dass ich, wenn die Kinder noch ratzen, weil ja Schulferien sind, dass ich einfach dann von 6 bis 9 oder 10 schon mal Rad fahren kann und dann dass wir den Tag auch noch zusammen so ein bisschen verbringen können. Ist ja immer das noch heißt, Beachvolleyball das große Thema. Wir haben noch Beachvolleyballturnier nächstes Wochenende, ja. Und
versorgst du denn deine Fans und mich auch mit Bildern, so vom Wachstum deiner Oberschenkel, von Elmar Pauke Pfeife One zu Gunda Stirnemann, Niemann Stirnemann oder wie sie hieß, die Frau mit den breitesten Oberschenkeln da von damals Eisschnelllauf. Gunda Niemann Stirnemann, glaube ich. Wenn du solche Oberschenkel hast, dann traue ich dir auch zu, dass du die Transalpen mit der linken Arschbacke abreißt.
Eisschnellläufer und Läuferinnen haben die größten Oberschenkel, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Wahnsinn, das war ja, Wahnsinn. Sowas.
Ich war ja auch mal bei Olympia in Salt Lake City. Ach so. Da hab ich gedacht, was ist das denn? Was ist denn das für ein Körperteil? Also das ist ja unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Nein, aber das sollte ich vielleicht wirklich mal machen. Ne? Den Umfang meiner Oberschenkel mal messen, ob der sich verändert jetzt in den nächsten 6
genau,
Wochen.
Ganz genau. Das wäre ja mal ein spannendes Thema.
Na gut. Also, schaut dir eine gute Woche. Euch zu Hause natürlich auch eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche schon wieder mit Folge 71. Das war's.
71. Herrlich.
Herrlich. Mit Game On, dem The Zone Darts Podcast und Folge Nummer 70. Ein Gruß geht in den Norden, nach Bremen. Shorty, bis bald. Mach's gut.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Game On! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.